Die Bombe platzte heute Mittag um 12:30. Sie katapultierte Agenturreporter und Nachrichtenjournalisten mit Höchstgeschwindigkeit die Treppe aus dem 2. Stock des Bonner Bundeshauses hinunter und weiter im Laufschritt an ihre Fernschreiber. Denn jeder hatte die Sensation auf seinem Stenogrammblock. Die Bundesminister der Freien Demokratischen Partei haben beschlossen, um ihre Entlassung nachzusuchen.
Der Bruch der Koalition, aber nicht 2024, sondern 1966. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Asel. Wie war das eigentlich damals unmittelbar vor der Bildung der ersten großen Koalition von CDU, CSU und SPD? Nach der Bundestagswahl 1965 setzte Bundeskanzler Ludwig Erhard seine Koalition mit der FDP fort. Doch es zeigten sich bereits Risse im Bild des einstigen Vaters des Wirtschaftswunders. In einer Rede zum Stabilitätsgesetz im September 1966 blieb er blass.
Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, um die Stabilität von Wirtschaft und Währung in optimaler Weise gewährleisten zu können. Wir wollen damit die Erfolge unserer Politik, die Früchte der gemeinsamen Arbeit unseres Volkes und seine Zukunft sichern.
Schon bei der Regierungsbildung im Jahr zuvor hatte sich Erhard kaum durchsetzen können. In seiner eigenen Partei, der CDU, gab es Jüngere wie Rainer Barzel, die nach vorne wollten. Und es zeichnete sich spätestens im Frühjahr 1966 eine Rezession ab, die erste nach dem Wirtschaftswunder. Erhard wollte diese Rezession mit Steuererhöhungen abfedern. Die FDP votierte dagegen und zog am 27. Oktober 1966 ihre Minister aus dem Kabinett ab. FDP-Vorsitzender Erich Mende, bis dahin Vizekanzler.
Ich habe den Herrn Bundeskanzler informiert, dass die 4 Minister der FDP ihren Rücktritt erklären, nachdem auch gestern Abend die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Koalitionsfraktionen über die Finanz- und Haushaltspolitik nicht überbrückt werden konnten.
Der Reporter in der Bundeshauptstadt, Walter Hahn, schildert die dramatischen Ereignisse und ihren Vorlauf.
Gestern Abend noch hatte es so ausgesehen, als ob im Pokerspiel innerhalb der Koalition um den Haushaltsausgleich 1967 um die Deckung des 4 Milliarden Defizits nicht mit dem höchsten Einsatz der Kabinettsfrage gespielt werden würde. Jedenfalls war das die Bonner Perspektive. Der Zeitzünder für die Bombe aber, die heute in Bonn geplatzt ist, begann bereits gestern Abend in Düsseldorf zu ticken. Dort in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, dem Sitz einer hauchdünnen Einstimmen-Mehrheit-Koalition aus CDU und FDP im Landtag, saßen führende FDP-Politiker mit Journalisten zusammen. In diese erlauchte freidemokratische Runde hinein kam die Kunde aus Bonn, im Bundeskabinett seien die FDP-Minister einen Kompromiss eingegangen, des Inhalts, Steuererhöhungen seien als letztes Mittel zwar, aber immerhin doch ins Auge zu fassen, damit der Bundeshaushalt des nächsten Jahres ausgeglichen werden könne. Die in Düsseldorf gemütlich zusammensitzenden Freidemokraten waren prompt empört. So hatte man's vor Tische nicht gelesen. Da hatte man in der Bundestagsfraktion und vor allem beim FDP-Fußvolk auf dem flachen Lande stark sein wollen. Kein Ja zu Steuererhöhungen, das war die Parole. Nun aber hörte man im Geiste schon wieder Land auf Land ab den Ruf, die FDP ist umgefallen.
Es war Walter Scheel, der spätere Außenminister der sozialliberalen Koalition und Bundespräsident, der mit seinem Rücktritt die Dinge in Gang brachte. Unionsfraktionsvorsitzender Rainer Barzel war empört.
Die Behauptung der FDP, man könne allein durch Ausgabenverminderung und Wegfall von Steuervorteilen den Haushaltsausgleich für die Periode von 1967 bis 1970 herbeiführen, ist sachlich unhaltbar und widerspricht auch den Feststellungen des bisherigen Bundesfinanzministers.
Diesen Finanzminister stellte die FDP, Rolf Dahlgrün. Die Opposition witterte Morgenluft, SPD-Fraktionsvorsitzender Herbert Wehner.
In den letzten Tagen dieser Krisenentwicklung hat sich ja wohl in dem einen Punkt, wenn auch nur in diesem einen Punkt, die CDU-CSU übereinstimmend gefunden, dass sie versuchen müssen, von Erhard loszukommen. Da sie das aus eigenen Kräften und mit Mannesmut und Anstand offenbar nicht schaffen, stehen wir jetzt vor der Aussicht, dass eine kürzere oder etwas längere Zeit eine Art Alleinregierung der CDU-CSU probiert werden wird. zu dem ausschließlichen Zweck, das muss ich also sagen, kritisch sagen, zu dem ausschließlichen Zweck, es der CDU-CSU als Partei und Fraktion zu ersparen, mit ihrem eigenen Vorsitzenden, Bundeskanzler, klarzukommen, damit er, weil sie ihn nicht mehr für geeignet halten, selbst ausscheidet.
Und die SPD ging in die Offensive und stellte nach Artikel 68 des Grundgesetzes zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Vertrauensfragenersuchen auf die Tagesordnung des Bundestages. Zusammen mit der FDP gab es eine Mehrheit. Doch niemand kann einen Kanzler zwingen, die Vertrauensfrage zu stellen.
Meine eigene Haltung habe ich deutlich genug gemacht, indem ich wiederholt erklärt habe, ich klebe nicht an diesem Sessel und an mir wird eine regierungsfähige Mehrheit nicht scheitern. Aber ich lehne es ab, hier an einem Schauprozess teilzunehmen, der umso mehr ein rechtskräftiges Urteil von Ihnen überhaupt nicht gefällt werden kann. Ich lehne es auch ab, Empfehlungen oder Belehrungen über Demokratie entgegenzunehmen. Was Demokratie bedeutet, Herr Wehner, das weiß ich sehr wohl.
Am Tag der Debatte, dem 8. November, hatte die Unionsfraktion aber bereits 4 Persönlichkeiten ausgeguckt, darunter den späteren Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger, die als mögliche Kanzlerkandidaten Sondierungsgespräche führen sollten, welche Koalition denn möglich wäre.
Ja, hier meldet sich wieder das SFB-Studio in Bonn. Ein erregender Tag, vielleicht auch ein historischer Tag. Kurz nach 11 Uhr gab Präsident Gerstenmaier das Ergebnis der Abstimmung bekannt.
Gewählt ist nach § 4 der Geschäftsordnung, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhält. Die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages beträgt 249 Stimmen. Herr Dr. Honoris Causa Kiesinger ist gewählt. Herr Ministerpräsident, ich frage Sie, ob Sie diese Wahl annehmen.
Ich nehme die Wahl an.
Herr Dr. Kiesinger.
112 Nein-Stimmen. Das bedeutet, dass neben den Freien Demokraten auch etwa 60 Abgeordnete der neuen Koalitionsparteien gegen Kiesinger gestimmt haben müssen. Sie kommen vermutlich aus der SPD. Willy Brandt hatte übrigens schon vor einigen Tagen Kiesinger darauf vorbereitet.
Am 1. Dezember 1966 wurde Kiesinger gewählt. Außenminister und Vizekanzler wurde Willy Brandt von der SPD. Mit dem Sozialdemokraten Karl Schiller als Wirtschaftsminister und dem CSU-Mitglied Franz Josef Strauß als Finanzminister agierten 2 Personen, die bald nach der berühmten Bildergeschichte von Wilhelm Busch als Plisch und Plum bezeichnet wurden. Und zur Weihnachtsansprache konnte der neue, der schwäbische Kanzler bereits wieder jene bräsige Zuversicht vermitteln, die insbesondere junge Menschen bald vermehrt auf die Straße brachte.
Ereignisreiche Wochen liegen hinter uns. Nun ist auch in der Politik ein wenig Ruhe eingekehrt, die Ruhe vor dem Weihnachtsfest. Wir sollten diese stilleren Tage zu einem Rückblick nutzen und zu einigen Gedanken, die in die Zukunft weisen. Kein Politiker kann sein Amt antreten, ohne ungelöste Aufgaben vorzufinden. Jeder Politiker wird ungelöste Aufgaben hinterlassen.
Wir lernen, 1966 war es keine Vertrauensfrage, sondern ein Vertrauensfrageersuchen, das zum Ende der Kanzlerschaft von Ludwig Erhard führte. Und soweit Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.